Es ist Dienstag, es ist UFC 300 Fight Week, es ist mal wieder eine neue neue Episode von Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und mit Mighty Matze. Matze, Bottoff!
Wow, es ist Dienstag und wir sind am Start. Es ist Fight Week und ich kann das Event kaum noch erwarten. Ich bin, wie sagst du immer so schön, Carsten, hyped?
Hyped, ja.
Ich bin hyped. Ich habe mir natürlich auch schon alle deine YouTube-Videos reingefahren. Die sind natürlich immer optimal zum Anheizen. Da kommt man richtig auf den Geschmack. Und ich denke, es wird ein richtig geiler Event. Also ich finde den Event super. Und ja, du hast schon angesprochen, dass natürlich so diese beiden Knallernamen John Jones und Conor McGregor fehlen. Aber ich denke, die Fightcard, die 300, ist trotzdem so vielversprechend mit so vielen Champions und Top-Athleten, dass wir am Ende des Abends, am frühen Morgen, weder Conor noch John Jones vermissen werden.
Ja, glaube ich auch. Vor allem.
Aber apropos John Jones, ich habe gezuckt, als ich dein YouTube-Video gesehen habe, dass John Jones da mal wieder Probleme hatte von rechtlicher Seite mit Dopingtestern und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Unglaublich, oder? Also ich werde, wer es nicht mitbekommen hat, Dopingtest bei John Jones nachts um 4. Ich werde jetzt mal die Tage Ärzte fragen, die unter anderem schon als Dopingtester gearbeitet haben. Und ich lasse mir von denen dann mal erklären, warum man sowas nachts um 4 machen muss.
Ja.
Warum um 4? Warum nicht zu einer christlichen Zeit morgens um 7 oder um 8, wenn man aufsteht? Warum muss man den Sportler nachts um 4 aus dem Tiefschlaf reißen?
Ja, der Bericht da von NBC, der widerspricht sich ein bisschen. Aber es ist tatsächlich ja auch mal vorgekommen, dass das sogar mal unmittelbar vor einem Fight gemacht worden ist. Ne? Ich glaube, bei Volkanovski war es. Und Volkanovski war klar, oh, man will hier gerade nicht, dass er gewinnt. Deshalb störst du ihn kurz vor einem sehr wichtigen Fight. Das war jetzt nicht am Fight Day um 4 Uhr morgens, hast du ihn aufgeweckt, aber in der Fight Week im Hotel bei der Arena. Und bei John Jones, ja, keine Ahnung, kann es natürlich auch Mobbing sein, aber es kann auch einfach sein, dass man sagt, guck mal Leute, wir sind nicht von der UFC gekauft, wir gehen auch nach der Nummer 1 um 4 Uhr morgens und wenn es ungemütlich wird, dann holen wir sogar die Polizei. Kann auch sein, dass man hier ein Signal senden wollte in die Außenwelt auf Kosten von John Jones, muss man natürlich klar dazu sagen. Lass aber kurz erklären, Matze, was passiert ist. John Jones wurde besucht von zwei Anti-Doping-Testern. Dann soll er scheinbar nicht pinkeln können. Also er konnte nicht pinkeln. Dann hat sie gesagt, kein Problem. Dann lass uns doch mal Blut untersuchen. Lass uns mal Blut abnehmen. Da soll Jones scheinbar ziemlich ungemütlich geworden sein. Jones soll zu einem Zeitpunkt, das ist jetzt Aussage gegen Aussage, Jones soll zu einem Zeitpunkt das Handy von der Anti-Doping-Testerin genommen haben. Dann soll er gesagt haben, hey, ich hoffe, ihr habt Geld, denn ich werde euch in Grund und Boden verklagen. Und dann soll John Jones irgendwann auch der Frau sehr nahe gekommen sein, also sehr nah an sie herangetreten sein, und gesagt haben, hey, warum kommt ihr eigentlich so früh morgens? Andere Leute oder irgendwie sowas in dem Tenor, Leute, die so früh morgens bei mir erscheinen am Haus, enden tot. Und das Ganze wurde beendet mit einem High Five. Also man hat aber auf der Überwachungskamera von John Jones gesehen, als die gegangen sind, da hat die Frau John Jones zu einem High Five eingeladen. Also sie hat die Hand zuerst gehoben, hat gesagt, hey Jones, High Five. Und Jones hat einen High Five zurückgegeben. Kurz nach dem High Five hatte sie scheinbar Todesangst in dieser Situation gehabt und ging zur Polizei. Ja, jetzt gab es den Bericht von NBC, dass John Jones verhaftet worden ist. Und das beruhte dann scheinbar auf einer Fehlinterpretation von diesem Journalisten. Denn was John Jones tatsächlich, was die Polizei tatsächlich veröffentlicht hatte, war ein Arrest Report. Ein Arrest Report, lass mich das mal auf Deutsch übersetzen, ist ein Verhaftungsbericht. Mhm. Also es wurde ein Verhaftungsbericht von John Jones veröffentlicht, obwohl es keine Verhaftung gab. Ganz komische Situation. Jones wurde nicht verhaftet, aber es wird sehr wohl gegen ihn jetzt ermittelt. Genau.
Also haben diese Dopingtester tatsächlich eine Anzeige erstattet? Das scheint wohl so zu sein.
Ja.
Aber um das jetzt mal ganz krass zu sagen, wie hinterfotzig ist das denn? Erst noch ein High Five zu geben und Gott sei Dank gibt es diese Videoaufnahmen. Sonst hätte das, glaube ich, aufgrund der Vergangenheit von John Jones richtig böse enden können. Und der Shitstorm im Internet wäre ihm gewiss gewesen.
Der Shitstorm.
Shitstorm.
Ja, den hat er auch so. Also den hat er auch so, weißt du. Ob mit oder ohne Videoaufnahme. Man weiß ja nicht, was passiert ist. Das Problem ist, dass man's Jones glaubt. Das Problem ist, wenn du so eine Story hörst, dann sagst du nicht, nee, das wird Jones niemals gemacht haben. Der hat doch niemals betrunken jemanden bedroht. Sondern, weil wenn du das über Jones hörst, dann denkst du dir, ja, zum Glück hat er jemanden nur bedroht. Ich meine, Jones hat ja, das wissen wir alle, Probleme, mit denen er zu kämpfen hat. Ja, und wenn der selber nicht davor zurückgeschreckt ist, seine Frau zu schlagen, was wir wissen, da hat er mit einer Anti-Doping-Testerin ja schon dreimal kein Problem. So dumm es klingt, aber das ist halt die Wahrheit. Und dann zu hören, der soll sie bedroht haben. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist dieses, die Frau berichtet, es war eine schlimme Situation, sie hat sogar ihren Chef angeschrieben und. Aber draußen wirkte alles so normal. Und hätte John Jones zuerst auf das High Five gepocht, hätte ich gesagt, ja, okay, Jones wollte wenigstens, dass die da mit einem guten Gefühl zurückgehen.
Ne? Ja, vielleicht hat er so nach dem Motto, jetzt hat er zum Schluss ein bisschen Bammel.
Ja, ja, genau. Ich
gebe mal schnell noch ein High Five.
Ja, ja, genau. Aber die Frau war doch diejenige. Weißt du, das stört mich in der Situation ein bisschen. Müssen wir abwarten.
Ja, also ich bin ehrlich, ich bin hier auf der Seite von John Jones und allein der erste Schritt ist für mich schwierig nachvollziehbar, warum man das nachts um 4 machen muss. Aber wie gesagt, ich werde mich da erkundigen. Ich meine, ich habe ja auch schon das ein oder andere Medikament zu mir genommen, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich um 4 Uhr noch positiv gewesen wäre und um 8 Uhr negativ.
Ja. Soll es also, geben.
Ob es das gibt, also schwierig nachvollziehbar. Ja, wie gesagt, kuriose Geschichte. Und wieder mal eine Geschichte mehr auf dem Konto von John Jones, weil dieser eh schon stark belastet ist.
Jo. Wollen wir noch über die schönen Dinge im Leben reden? Wir haben Fight Week, Matze, wir haben UFC 300. Matze, ich brauche jetzt in der UFC 300 Fight Week brauche ich auch nicht Brandon Allen besprechen. Tut mir leid.
Aber letzten Wochenende?
Ja.
Ah, nee, das können wir uns sparen.
Ja, der Fight war toll, der Fight war super. Aber wir haben UFC 300 Fight Week, wir haben einiges vor und wir werden diese Episode auch in 2 aufsplitten. Beziehungsweise, wir splitten diese Episode ja nicht in 2 auf, sondern wir nehmen jetzt am Dienstag auf und wir nehmen am Donnerstag nochmal auf. Wir nehmen nicht jetzt auf und veröffentlichen den zweiten Teil am Donnerstag, sondern wir sprechen jetzt bis zur Maincard und die komplette Maincard, die besprechen wir am Donnerstag. Ich habe nämlich auch noch eine tolle Verlosung geplant, zusammen mit Monster, die da wirklich sehr, sehr, sehr geil involviert sind auch und die mir auch wirklich helfen wollen. Und ich will das auch für die Podcast-Zuhörer machen. Ich weiß aber noch selber noch nicht alles und deshalb warten wir mal bis Donnerstag. Vielleicht haben wir noch eine geile Sache geplant und deshalb nehmen wir Donnerstag auf. Ich bin ja ehrlich, Matze, ich bin so zwiegespalten, ob wir Donnerstag machen oder nicht doch Freitag, denn wir haben Donnerstag um 23 Uhr haben wir halt die Pressekonferenz.
Die Pressekonferenz, ja. Ich bin tatsächlich auch, Carsten, du glaube es mir, ich habe tatsächlich die gleichen Gedanken gehabt. Ich dachte mir, vielleicht wäre es vom Kick her, vom Talking-Level, noch mal eine Schippe besser draufzulegen, wenn wir die Pressekonferenz noch mal abwarten.
Ja, können wir ja abwarten. Dann müssen wir aber auch garantiert ohne Ausnahme, ohne Wenn und Aber am Freitag, am besten schon Freitagmorgen aufnehmen. Weiß aber nicht, ob ich Freitag in die Arbeit muss oder nicht. Sonst müssen wir es halt abends aufnehmen.
Ansonsten Freitagabend,
ja. Ja, komm, dann nehmen wir die Pressekonferenz mit. Wir wollen ja hier die offizielle Ankündigung für McGregor vs. Chandler nicht verpassen.
Nein, natürlich nicht.
Deshalb gibt es 2 Episoden. Wir fangen aber jetzt mit den Early Prelims an. Die seht ihr nur auf dem UFC Fight Pass. Die Early Prelims bestehen aus Figueiredo vs. Garbrandt, Green vs. Miller, Andrade gegen Rodriguez, Jarlene Turner vs. Renato Moicano. Die gibt es nur auf dem UFC Fight Pass und starten Samstag auf Sonntag ab 0 Uhr. Auf dem UFC Fight Pass.
Und was ich mega kurios finde, also das finde ich wirklich, das wirft mich als Fight-Fan, wirft mich das komplett aus der Bahn. Ohne Scheiß. Der erste Kampf von UFC 300 ist, und mittlerweile wird es ja jeder wissen, Davison Figueiredo gegen Cody Garbrandt. So zwei Top-Kämpfer, so, zwei ja. Ex-Champions, die den ersten Fight machen bei einer Fightcard, bei den Early Prelims, unglaublich, oder?
So ein Mismatch vor allem finde ich unglaublich. Also, ja, was hat denn Cody Garbrandt der UFC getan? Hat Dana White meine letzte Aussage über Cody Garbrandt gehört und hat gemerkt, dass Cody Garbrandt seinen Hunden die Ohren abschneidet, weil es ja voll krass cool ist und die krass aggressiv gefährlich aussehen dadurch und gibt ihm deshalb jetzt auf einmal Davison Figueiredo. Wie auch immer, ein bisschen Mitleid habe ich mit Garbrandt in der Situation schon, denn wir reden hier vom God of War, ja, vom echten Kratos. Ja, Davison Figueiredo ist nicht, nennt sich Kratos und färbt dann seine Haare nicht, ja, so wie es Saint Denis macht, sondern Davison Figueiredo ist der God of War. Kennst du noch seine rote Strähne da? Weißt du, was der uns für geile Fights abgeliefert hat?
Ja, aber natürlich weiß ich das. Allein gegen, also Hammer-Fights gegen Joseph Benavides, gegen Brandon Moreno sowieso. Also der Typ ist eine echte Maschine. Hat er nachher auch noch zu sich ins Team geholt oder er ist ins Team von Henry Cejudo gegangen. Also ein absoluter Ausnahmekämpfer, also wirklich ein Topmann. Und das ist echt, das ist, boah. Also zum einen ist es natürlich eine Riesenchance für Cody Garbrandt. Wenn er den schlägt, boah, das wäre unglaublich, oder? Unglaublich wäre das. Es kann natürlich auch sein, dass er hier zur Schlachtbank geführt wird.
Ja, glaube ich auch. Also, ich meine, Cody Garbrandt ist zwar toll, hat einen tollen Sieg gegen Brian Kelleher mit einem tollen Knockout, aber der hat mich so gar nicht überzeugt in den letzten Fights. Dann guckt ihr auf der anderen Seite an, gegen wen denn Davison Figueiredo gekämpft hat. Brent Moreno, dann Rob Font. Ja, ansonsten halt die meiste Zeit Brent Moreno. 4-mal haben die gegeneinander gekämpft innerhalb von 2 Jahren, 3 Jahren ungefähr.
Ja.
Deshalb,
aber das waren natürlich Fights auf allerhöchstem Niveau, das muss man schon sagen.
Das waren Fight of the Year-Kandidaten. Das waren aber auch Fights in einer anderen Gewichtsklasse. Rob Font war Figueiredos erster Fight im Bantamweight. Und was haben wir gesehen? Figueiredo hat nichts von seiner Power verloren, nichts von seinem Skill, nichts von seiner Ausdauer so wirklich. Er hat einfach nicht mehr diesen halbtoten Weightcut, den er da machen musste im Flyweight. Ich bin all in für einen Davison Figueiredo Titelrun im Bantamweight. Ich denke, der Typ kann tatsächlich Champion werden. Ach nee, ich glaube, der ist schon sackalt. Warte mal, wie alt ist er?
Figueiredo? Ja. Na, der ist Mitte 30 oder so, ne?
Ja, Ja, 36 ist jetzt in so einer kleinen Gewichtsklasse nicht das beste Alter, Matze.
Ja, weil da halt der Speed-Level unheimlich hoch ist. Aber nee, er ist ein Ausnahmefighter und wenn es einer schaffen kann, dann er.
Ja, und naja, und Henry Cejudo habe ich es mit 3 Jahren mehr auf dem Buckel immer noch auch zugetraut.
Ja.
Ja, ich gehe tatsächlich mit Davison Figueiredo, aber ich denke, wir werden sehr viel Speed sehen. Ich glaube, das wird ein geiler Fight zum Start, ja.
Ja, vor allem, eins muss man Cody Garbrandt ja lassen. Also langweilige Kämpfe macht er eigentlich nicht. Entweder schlägt er K.O. oder er geht K.O.
Ja, und das ist es halt. Ne? Bei dem kannst du einschalten, denn auf ihn kann man sich verlassen. Wenn also auch
ich finde den Kampf Hammer. Das wäre auch bei jeder UFC Fight Night Main Event.
Ja, ja, ohne Zweifel.
Also ein Main Event vom Allerfeinsten.
Ja, ein Main Event, wo wir sagen würden, boah, endlich mal kein Stinker-Main Event, weißt du?
Genau.
Das ist nicht genau. Rosenstrike hier das 100. Mal gegen irgendein anderes Heavyweight, sondern ja, absolut. Gar keine Frage. Dann haben wir als zweites auf der Fightcard Jim fucking Miller gegen Bobby Green. Jim Miller, der einzige Fighter, der bei UFC 100, 200, 300 im Käfig stehen wird. Schon sau alt, aber irgendwie will der auch nicht verlieren. Der hat einfach keine Lust zu verlieren.
Ich denke, man hat hier beide Fighter mit reingenommen, weil die einfach schon so lange in der UFC drin sind und schon so viele Kämpfe auf dem Buckel haben. Zusammen haben die ja, glaube ich, 100 Profikämpfe. Die haben ja beide einen krassen Kampfrekord. Zig Kämpfe schon auf dem Buckel. Das ist so ein, ja, Oldie but Goldie Fight, könnte man sagen.
Ja, ich glaube, darum geht es natürlich auch in dem Fight. Das ist ein Fight.
Ich denke auch.
Das ist ein Fight, um die beiden nochmal zu ehren.
Genau, und Dankeschön. Dankeschön von der UFC. Ja. An Bobby Green und Jim Miller, die unheimlich treu der UFC gegenüber gewesen sind, die auch jeden Kampf angenommen haben, immer eingesprungen, immer ready, immer irgendwie abgeliefert. Ich
finde es bei Bobby Green aber tough, weil der ist vor 4 Monaten wirklich fies ausgenockt worden. Kennst du das von Jalin Turner? Wo der Referee dann noch erstmal zugeguckt hat. Ein paar Schläge lang.
Ja, Jalin Turner ist zwar auch auf der Fightcard, aber der ist ja nicht K.O. gegangen.
Nee, Jalin Turner ist, also, ich weiß ja auch gar nicht, wie Turner das Lightweight schafft. Ich muss zugeben, das letzte Mal, als ich genau diesen Satz über Jalin Turner gesagt habe, in der Fight Week, in der Prognose, hat er sein Gewicht verpasst. Da haben wir drüber gerätselt, wie kann es sein, dass Jalin Turner das Lightweight schafft? Und es stellte sich raus, ja, er schafft's nicht.
Das ist mir auch ein Rätsel. Das ist mir auch ein Rätsel, weil der Typ ist größer als ich. Der ist 1,90, ich bin 1,88. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mich runterhungern auf 70 Kilo. Ja, Moment mal, das habe ich mit 15 oder mit 16 habe ich das gewogen. Aber da war ich wahrscheinlich auch noch keine 1,88 groß. Also es ist mir ein Rätsel, wie der das schafft. Das ist echt ein Brett. Aber ich kenne, beziehungsweise kannte, ich habe den lange nicht mehr getroffen, aber als ich Kickbox-Kämpfe in den USA gemacht habe, da hatte ich auch einen kennengelernt, so ein K1-Kämpfer war das, ein Franzose, der von Frankreich nach Thailand gegangen ist, dann in Thailand trainiert hat, dann von Thailand nach Miami gegangen ist und der war dann eine ganz große Nummer im K1. Und da habe ich den kennengelernt und der hat auch so einen brutalen Weightcut gemacht. Der war so groß wie ich. Und dann haben wir miteinander Sparring gemacht. Und dann sagt er zu mir, ja, er muss jetzt noch so und so viel Kilo abnehmen. Das waren dann so 15, 16 Kilo oder was. Da habe ich gedacht, was? Ich sage, du bist doch jetzt schon komplett austrainiert. Aber der hat sich auch so runtergehungert. Und dann hast du den jeden Tag rennen sehen. Der ist gerannt wie ein Hase, der Typ. Das sind Maschinen. Da. Wahnsinn, wie der Körper das schafft. Für mich ein Rätsel, wie er das macht, aber er schafft es anscheinend. Ist halt die Frage, wie lange man das durchhält, jedes Mal wieder dem Körper so ans Limit zu führen. Jetzt mit 28 mag das noch ein, zwei Jahre gut gehen, aber der Körper wird ja älter. Du kriegst immer mehr Stress auf den Körper, du kriegst immer mehr Belastung, irgendwann kommen dann die ersten Verletzungen und. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es lange noch gut geht.
Ja,
weil du gehst ja jedes Mal ans Limit mit deinem Körper.
Nee, ich bin sogar ein bisschen überrascht von seiner Bilanz. Jarlene Turner steht 14-7. Ich habe bei dem jetzt irgendwie eine bessere Bilanz erwartet. Ich meine, der Typ kann es echt weit bringen im Lightweight, weißt du das? Weißt du, was ich auch so komisch finde? Ich finde, Paddy Pimblett ist einfach einer der komischsten Typen überhaupt. Gewinnt er gegen alten Sack Tony Ferguson, spricht jetzt über Moicano gegen Jarlene Turner, ja? Und Moicano, er hat gesagt, er rechnet damit, dass Renato Moicano ausgenockt wird. Und deshalb denkt er, wird er später im Laufe des Jahres im Sommer gegen Moicano kämpfen. Ich werde es nie verstehen, warum man sich selber für so super geil hält und dann fordert man immer die Verlierer raus.
Ja, erschließt sich mir jetzt auch keiner Logik. Die Logik wäre doch zu sagen, jetzt will ich Turner. Also
ja. Jarlene Turner knockt Renato Moicano aus. Ich will gegen Renato Moicano danach kämpfen. Sauber, saubere Logik. Also Paddy ist einfach, ja, gut. Ich habe übrigens, nachher bekommt einer der Maincard-Fighter auch noch sein Fett weg von mir. Das ist Justin Gaethje. Was ich da wieder gelesen habe, was der gesagt hat, darüber quatschen wir gleich. Ja.
Nee, Justin Gaethje quatschen wir heute nicht drüber.
Ach so, Mist, ja.
Obwohl, stimmt. Wir können es ja kurz anschneiden dann, wenn wir soweit sind.
Ja,
als Appetithäppchen für Freitag.
Kurz, ja, also Justin Gaethje, da habe ich wieder mit dem Kopf geschüttelt und dachte mir, was redet der Junge da schon wieder? Aber gut, dazu kommen wir gleich. Early Prelims liefern saugut ab, also auch Turner, das wird ein geiles Ding. Ich glaube, Bobby Green gegen Jim Miller, das wird jetzt ein Fight sein, den guckst du dir an, denkst, ja gut, komm, sind halt schon ein bisschen älter, aber schön. Schöner Moment für die beiden, dass sie da ihr Spotlight bekommen bei UFC 300. Also Jim Miller versus Bobby Green ist ein Fight für die beiden, ist ein Preis für deren Lebenswerk in der UFC. Das ist kein Fight für die Fans, aber ich gehe damit auch voll in Ordnung.
Ich auch. Und mittlerweile weiß es, glaube ich, auch jeder, Jim Miller hat 100 mitgemacht, er hat 200 mitgemacht. Und ich denke, das war mit auch ein Grund, warum er ihn auf 300 gesetzt hat. Und natürlich muss man ihm auch irgendwo einen Gegner geben, der ungefähr das Niveau hat von Jim Miller.
Tony.
Ja, wäre vielleicht auch eine Option gewesen.
Ja. Jessica Andrade gegen Marina Rodriguez. Können wir uns auch drauf freuen. Andrade, ja, die hat sich beim letzten Mal hier den Frust von der Seele geballert gegen Mackenzie Dern. Erinnerst du dich an den Fight?
Ja, natürlich, da hatten wir sie ja schon abgehakt.
Ja, aber sie... Ja,
wir hatten sie ja schon abgehakt, sie hatte eine Verliererstraße von 3 Kämpfen und wir sind davon ausgegangen, die ist durch, die hat keinen Bock mehr, die kämpft nur noch, um Geld zu bekommen, um die Kohle abzugreifen.
Das hat sie selber gesagt.
Ja. Und wir haben dann auch gesagt, das hat sich erledigt, die ist durch, die kommt da nicht mehr raus. Die hat dann noch 3 bittere Niederlagen hintereinander gehabt. Und dann auf einmal gegen Mackenzie Dern haut die da so ein Ding raus. Da hat sie anscheinend aus irgendwelchen Gründen wieder verdammt viel Motivation gehabt. Also ich mag sie ja. Also ich bin von Anfang an, als sie in die UFC gekommen ist, ohne Scheiß, bin ich auf sie aufmerksam geworden. Ich fand sie von Anfang an interessant als Kämpferin. Weil es halt echt jemand ist, der marschiert, der nach vorne geht, der richtig Gas gibt. Also ich habe sie immer gemocht und ich hatte sie und ich habe nicht viele weibliche Kämpfer so richtig auf dem Schirm. Aber Jessica Andrade hatte ich vom ersten Kampf an, hatte ich die auf dem Schirm, habe die verfolgt und habe mich immer gefreut, wenn sie auf einer Fightcard drauf stand.
Okay, Matze, du willst mir sagen, du hattest Jessica Andrade vor 11 Jahren auf dem Schirm?
Ja, seit ihrem ersten Kampf.
Dafür redst du aber ziemlich, ziemlich ungern über Frauen, über die Frauenkämpfe.
Ja, es gibt nicht, ich sag ja, es gibt nicht viele Kämpferinnen, es gibt nicht viele Kämpferinnen, die ich mir merken kann, die ich wirklich so mitverfolge oder so. Aber das war eine der wenigen Frauenkämpferinnen, genauso wie Holly Holm und sag doch mal hier Wiley. So 4, 5 Kämpferinnen, die hast du einmal gesehen und dann fand ich die gleich toll. Und dann habe ich die natürlich auch weiter dann verfolgt. Und sie war eine davon.
Ja.
Wo ich damals dachte, ach, guck mal da, das ist richtig interessant, dir zuzuschauen. Da musst du doch mal gucken, wenn die das nächste Mal kämpft.
Ihr gruseliger Slam gegen Rose. Immer noch einer der gruseligsten Momente für mich.
Das stimmt, ja.
All time in der UFC.
Da hat man wirklich Angst bekommen. Und da hat sie ja den Titel gewonnen, oder?
Ja.
War das ein Titel?
Ja, sie hat Rose den Titel abgenommen.
Genau.
Und hat dann den Titel gegen Weili Zhang wieder verloren.
Ja. Ja, auf alle Fälle, sie hat die Besten der Besten gekämpft, das muss man ihr lassen. Joanna, Weili, Rose, Valentina Shevchenko, sie hat, also die braucht vor keiner Angst zu haben, die hat mit den Besten im Käfig gestanden und ich finde, sie hat einen interessanten Kampfstil. Es hat mir von Anfang an Spaß gemacht, ihr zuzuschauen. Deswegen schön, dass sie bei 300 dabei ist. Ich hoffe, sie bekommt nochmal die Motivation, richtig Gas zu geben.
Ja, hat sie doch. Ihr Fight gegen Mackenzie Dern hat das doch bewiesen, oder?
Ja, aber vielleicht war es mal so ein letztes Aufbäumen. Ich bin mal gespannt.
Ach, sie hat doch gesagt, dass die ihre psychischen Probleme in den. Also bei Andrade, glaube ich's. Ich meine. Die hat 2023 5 Fights gemacht, hat sich verprügeln lassen. Keiner macht 5 Fights, wenn keiner macht freiwillig 5 Fights, weißt du?
Ja, das ist schon viel, ne?
Man muss natürlich dazu sagen, sie hat gekämpft gegen Aaron Blanchfield, sie hat gegen Yan Xiaonan gekämpft, die macht das Co-Main-Event von UFC 300.
Ja.
Das sind natürlich Gegnerinnen, gegen die kannst du mal verlieren, aber ich will Andrade nicht abschreiben. Ich find's nur ein bisschen traurig, wenn man hört, die kämpft, weil sie das Geld braucht. Ja, das ist ja. Ich find's immer traurig, wenn Leute Dinge aus Geld machen müssen. Damit meine ich jetzt nicht normales Arbeiten gehen, ja, weil wir alle müssen arbeiten gehen. Ich glaube, keiner würde arbeiten gehen, wenn er es nicht müsste, so, weißt du? Aber das ist in ihrem Fall ja doch eine etwas andere Arbeit. Und dann zu sagen, hey, ich musste 5-mal in den Käfig, ich konnte nicht anders. Scheidung war ziemlich teuer. Blöde Situation. Aber sprechen wir über die normalen Prelims von UFC 300. Die starten um 2 Uhr nachts und das ist auch der Part, den ihr auf The Zone sehen könnt. Also die ersten Fights, Figueiredo bis Moicano vs. Turner, seht ihr nicht auf The Zone. Und ab jetzt um 2 Uhr starten die The Zone Fights. Los geht's mit einem richtig coolen Kampf zwischen Zodek Yusuf und Diego Lopez. Matze, das ist aber wirklich einer, bei dem kannst du wirklich sagen, den haben wir wirklich von Anfang an seiner UFC-Karriere auf dem Schirm gehabt. Man muss natürlich dazu sagen, der Anfang seiner UFC-Karriere ist nicht mal ein Jahr her. Ja, aber das finde ich auch so geil. Diego Lopez, sein allererster UFC-Fight war nämlich im Mai 2023. Und jetzt.
Circa ein Jahr her erst.
Ja, ne? Und jetzt gibt er seinen 4. Fight. Und das in den Prelims von UFC 300. Der teilt sich da eine Kategorie, ja, mit Leuten wie Aljamain Sterling und Jiří Prochazka. Die 300 Prelims. Das ist eigentlich hast du in den Prelims in jedem Fight einen Ex-Champion, außer in diesem Fight. Das zeigt ja schon, dass die UFC viel hält von Diego Lopez. Wir auch. Und er ist auch der BJJ-Coach von Alexa Grasso. Das heißt, der Typ hat's wirklich drauf. Ja? Der Teenage-Boy, der hat's wirklich drauf. Das finde ich so geil, weil hast du ihn gesehen, hast ihn so ein bisschen belächelt. Ja, guck dir mal Diego Lopez an. Das ist ja einfach so. Natürlich urteilst du so ein bisschen ne, mit, nach der Frisur und sie hat halt so ein skurril, der sieht wirklich skurril aus. Der sieht nicht, wie soll ich sagen, Patty Pimlet sieht auch skurril aus, aber auf eine ganz andere Art. Diego Lopez sieht einfach lustig aus mit seiner Teenager-Frisur aus 2003 Hollywood-Film, weißt du? 2003 Hollywood College-Movie. Genauso sieht er aus. Oder Scream, so ein alter Scream-Film. Und dann denkst du, ja gut, was gibt denn das? Und dann ballert er da fast den ungeschlagenen Movsevlo-Effekt, verliert den Fight, hat aber auch nur eine Woche Vorbereitungszeit gehabt.
Gewinnt, ist da eingesprungen, ja.
Gewinnt die nächsten zwei Fights in der ersten Runde. Einmal Submission, einmal Knockout. Was ist das denn, wird bitte für ein geiler Typ? Ich will den unbedingt gewinnen sehen.
Ja, auf alle Fälle spannend zu sehen, wie seine Karriere weitergeht. Wobei er natürlich jetzt mit Sodiq Yusuf seinen ja bisher zweitstärksten Gegner bekommt, würde ich sagen. Jemand, der im Stand sehr gut ist. Wie gut Yusuf am Boden ist, weiß ich gar nicht. Ich habe ihn mehr als Kickboxer auf dem Schirm. Ich denke aber, das wird ein sehr unterhaltsamer Kampf, denn Diego Lopez hat bisher in seinen drei Kämpfen immer abgeliefert. Da hat er uns richtig Spaß gemacht. Und auch bei Sodiq Yusuf waren die letzten Kämpfe nicht langweilig.
Ja.
Also ist schon ein sehr unterhaltsamer Kämpfer, wo ich auch mich immer freue, wenn der auf der Karte steht.
Ja. Er hat aber leider verloren gegen, also Sodiq Yusuf ist gut, ist halt leider auch kein Top-Material, ne? Der hat halt gegen Barbosa und gegen Arnold Allen verloren.
Ja, wobei gegen Barbosa, das war schon ein geiler Fight.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht wirklich dran erinnern.
Ja, ich kann mich noch dran erinnern, aber auch mehr oder weniger aus dem Grund, weil ich ja so ein Edson Barbosa-Fan bin.
Ja.
Und mich dann da gefreut habe, dass der mal wieder einen Sieg hatte. Aber der Kampf da war jetzt nicht schlecht. Das war schon ein sehr unterhaltsamer Fight über 5 Runden. Edson Barbosa macht eigentlich in jedem Kampf Spaß. Der hat halt auch so einen Kampfstil, so ein All-In-Ding. Entweder er schlägt jemanden K.O. oder er selber geht K.O. Barbosa macht halt auch irgendwie immer Spaß, seine Kämpfe zu sehen.
Ja, geil, also es ist wieder so ein Fight, da denke ich mir einfach nur, geil, habe ich Bock drauf zu sehen, vor allem, wenn das der Opener ist für die Prelims auf 300, freue ich mich total drauf. Holly Holm.
Lass uns doch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber lass uns doch gerade nochmal drauf eingehen, wer wo gewinnt, was denkst du? Beim ersten Kampf, Figueiredo,
klar, der knockt Garbrandt da in eine andere Dimension.
Zweiter Kampf, Bobby Green.
Ich sag Jim Miller.
Jim Miller hat eine gute Serie, glaube ich. Hat die letzten Kämpfe dann alle gewonnen?
Ja, zumindest. Gut, Bobby Green hat aber auch einige sehr gute Fights zuletzt. Nur weil er einmal ausgenockt worden ist. Wenn Bobby Green 4 Fights gewinnt und dann wird er einmal da fies verprügelt, ja, von Turner, muss ja nichts heißen.
Schwierig. Also ich tendiere eher zu Bobby Green.
Ich sag Jim Miller.
Echt?
Okay. Ja. Nächsten Fight sind wir uns wieder einig, ne?
Jessica Andrade.
Ja, und beim nächsten Fight sind wir uns auch einig.
Moicano ist...
wirklich, warte. Das sagst du jetzt nicht, damit du was anderes sagst, oder?
Schwierig, du. Unterschätzt Moicano nicht. Wir hätten mal aufschreiben sollen, wer was tippt. Bis das rum ist, haben wir es vergessen, was wir getippt haben.
Nee, alles gut.
Ich sag Moicano.
Ja, okay, ich sag Jalin Turner. Ganz klar.
Ja, es ist schwierig da. Kann ich nicht widersprechen, aber um mal auch was anderes zu sagen, Moicano.
Was denkst du über Diego Lopez gegen Sodiq Yusuf? Sind wir uns auch einig?
Lopez. Ich glaube, Lopez hat insgesamt mehr Waffen.
Ich glaube, Lopez ist auch ein Typ, der wird da ganz oben mitspielen. Der ist für noch viel größere Dinge bestimmt, glaube ich.
Der ist gut im Stand. Sodiq Yusuf ist vielleicht ein Hauch besser im Stand, aber nicht so viel besser, dass er Diego Lopez ausnocken kann. Und Lopez wird dann sehr schnell merken, okay, pass auf, ich hole den Jungen runter auf den Boden und dann gewinnt Lopez durch Submission. Pass mal auf.
Mhm. Wir sollten aber jetzt ist wieder Prognosenende. Denn jetzt sprechen wir erstmal über Holly Holm gegen Kayla Harrison. Hast du mal Fights von Kayla Harrison gesehen?
Ich glaube, ich habe nur einen Kampf gesehen.
Egal welcher es war.
Der war aber relativ langweilig.
Ja, egal welcher es war, hast nichts verpasst. Ich muss natürlich über Kayla Harrison sagen, super respektabel. Ich glaube, Olympionikin, das heißt Goldmedaille auch gewonnen. Eine absolute Maschine. Kaum zu glauben, dass die durch die Dopingtests kommt. Aber ihre Kämpfe sind krass langweilig. Sehr viel Wrestling, wenig Action bei dem Wrestling. Das heißt, da wird nicht wirklich auf irgendwas geschlagen. Da wird nicht der Finish gesucht. Zumindest hatte ich immer das Gefühl. Holly Holm auf der anderen Seite hat gegen die selbsternannte beste Kämpferin oder nee, bester Kämpfer, also wirklich bester Kampfsportler aller Zeiten gewonnen. Gegen Wanda Wusi. Ja. Und ich denke, Holly Holm wird hier ganz böse Wrestlefakt. Ja, ich denke, Holly Holm, die wird hier einfach drei Runden lang auf dem Boden gehalten und wird nichts anrichten, was ich schade finde. Aber die UFC hat Kayla Harrison gebraucht. Das ist the fight to make gewesen. Nicht unbedingt the fight to make, aber das ist auf jeden Fall das Signing to make. Die UFC hat, finde ich, wirklich Kayla Harrison gebraucht, um die Frauengewichtsklasse nochmal spannender zu machen. Vor allem komm, Raquel Pennington als Champion, so jetzt mal ehrlich, ne? Und deshalb freue ich mich darauf, dass Kayla Harrison da ist. Aber das ist für mich, das wird wahrscheinlich in meinen Augen, das wird der langweiligste Fight der gesamten Karte.
Das kann leider passieren, denn okay, ich bin Holly Holm Fan, ich liebe die Frau seit ihrem Sieg gegen Ronda, aber die ist halt auch in die Jahre gekommen. Unglaublich fit noch für ihr Alter, um Gottes Willen. Ne? Kein Disrespect, also Wahnsinn, wie fit die Frau mit über 40 noch ist. Aber diese Spritzigkeit, diese Schnelligkeit in ihren Kicks und in ihrem Boxen, was sie früher hatte, das hat sie halt in meinen Augen nicht mehr. Und die letzten Kämpfe, die ich von ihr gesehen habe, da hat man ihr irgendwie in den Bewegungen, im Speed das Alter angemerkt. Sie hat viel am Käfig gedrückt und von ihrer Schnelligkeit, von ihrer Beinarbeit, von ihren tollen Kicks, von dem schnellen Boxen, habe ich in den letzten Kämpfen leider nicht mehr viel gesehen.
Ein Gegner besiegt keiner.
Das ist das Alter.
Das ist die Zeit, ja.
Und die hat halt schon einige Trainingsstunden hinter sich. Ich will nicht wissen, wie viele Millionen Mal die schon an den Sandsack drangehauen hat. Die hat ja schon eine wahnsinnig lange Karriere im Boxen, wo sie brutale, also ich habe mir tatsächlich mal die Zeit genommen, ist schon ein bisschen her, aber als es so losging mit Ronda und ihr, habe ich mir tatsächlich mal die Zeit genommen, habe mir ihre Boxkämpfe angeschaut. Junge, Junge, da waren ein paar Schlachten dabei, da habe ich aber gezuckt, da gab es schon heftig ans Kinn. Also die hat eine lange Kämpferkarriere hinter sich und irgendwann wird der Körper einfach müde. Wie gesagt, die würde uns beiden gleichzeitig noch einen Arsch versohlen, keine Frage. Die sieht optisch auch noch sehr gut trainiert aus. Das ist immer wieder sehr auffällig bei ihr, eine sehr athletische Fighterin. Also Wahnsinn in dem Alter, was sie noch leistet. Aber die letzten paar Prozent, die fehlen halt dann doch, womit sie mich überzeugen kann.
Aber sag mal, da sie Kickboxerin war, hast du da Zweifel, dass du da nicht so mit deinen Low-Kicks arbeiten könntest? Wenn du sagst, sie würde uns beide vermöbeln.
Ja, aber sie weiß ja, wie es geht. Sie kann ja auch super kicken. Nur sie hat es in den letzten Kämpfen nicht mehr so eingesetzt, wie ich es gern von ihr gesehen hätte.
Ja, das meine ich. Dass du deshalb uns gegen Deontay Wilder, ich nehme mich jetzt einfach mit rein, uns gegen Deontay Wilder im Vorteil siehst. Also ich sitze hinten und schreie Let's go, Matze, und du sorgst für die ganze Action und wir ernten dann die Lorbeeren. Und, absolut. Holly Holm wäre aber schwierig, ne? Weil die weiß, wie man die Kicks checkt.
Genau, ja, genau. Die ist eine Maschine, die würde uns den Popo versohlen. Aber was denkst du, wie Kyla Harrison, die auch extrem Gewicht machen muss für diesen Fight, wie groß sind ihre Chancen? Denkst du, sie gewinnt?
Ja. Die wird da Wrestle Machine. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich, dass Harrison da ist. Ich freue mich, dass ein bisschen was geht in der Frauengewichtsklasse. Mhm. Vor allem halt, wie gesagt, ey, Raquel Pennington als Champion. Ja, come on. Aber ich freue mich gar nicht auf den Fight. Ich glaube, der wird stinklangweilig. Ich glaube, der wird so langweilig. Das ist der Wahnsinn. Jetzt kann es natürlich sein, dass das der heftigste Fight wird und Blut überströmt und wow, man kann es nicht glauben. Aber möglicherweise wird es auch wirklich sehr langweilig. Es bleibt abzuwarten. Ich freue mich auf den Fight null. Also ich freue mich auf die Story dahinter und ich würde mich darauf freuen, wenn wir einfach sofort das Ergebnis des Kampfes hätten. Aber ich glaube, der Fight an sich, ich weiß nicht, ob der Satz überhaupt Sinn ergibt, aber der Fight an sich wird, glaube ich, lahm.
Ja, doch, mich interessiert der Kampf schon, wobei ich auch erwarte, dass das viel Geschiebe und Gedrücke gibt und beide sich viel am Käfigrand aufhalten werden.
Jo. Wo es aber auf jeden Fall Action geben wird, ist im Prelim Co-Main Event zwischen Calvin Kattar und Aljamain Sterling. Ich muss immer noch lachen über diesen Nickname, den er da bekommen hat. Sterling, der seinen Titel dreimal erfolgreich verteidigen konnte, ihn dann verloren hat, kein Rematch bekommt, die Gewichtsklasse wechselt und nicht mal einen Top-5-Gegner bekommt. Ich finde das wirklich schade, denn das bremst Aljamain Sterling einfach aus. Calvin Kattar hat jetzt 2 Niederlagen in Folge. Was kann denn Sterling hier gewinnen? Ja, Sterling wollte einen Top-5-Fight. Sterling wollte einen Fight, der ihn Richtung Titelkampf bringt. Wenn Sterling gegen Kattar gewinnt, dann ist er...
Ja, vor allem Kattar hat doch ewig nicht gekämpft, oder?
Ja, boah, gut, 1,5 Jahre. Aber...
Ja, ist schon relativ lang, oder?
Ja, und vor allem, nachdem du 2-mal verloren hast.
Damals, den letzten Kampf, den er verloren hat, hat er sich, glaube ich, auch schwer verletzt. Ich weiß nicht, was es für eine Verletzung war. War das nicht ein Kreuzbandriss sogar?
Das weiß ich, das... Keine Ahnung.
Deswegen war der so lange weg.
Ja, und was soll jetzt Sterling gewinnen? Kriegt er irgendwie eine Medaille? So von wegen Glückwunsch? Also das ist wirklich so hart für Sterling, finde ich. Der hat ja wirklich gar nichts zu gewinnen hier. Was hat er zu gewinnen? Der Typ hatte 3 erfolgreiche Titelverteidigungen. Gegen wirklich gute Gegner. Und bekommt jetzt einen Top-10-Fight gegen jemand, der hat 1,5 Jahre nicht gekämpft und hat 2 Niederlagen in Folge. Normalerweise würde ich sagen, man gibt hier jemandem einen Aufbaugegner. Ja? Wer aber die Beziehung kennt von Sterling und Dana White und der UFC, der weiß, hier geht es nicht um Aufbauen. Ich persönlich glaube, hier geht es darum, man verschwendet hier einfach... Man will Sterling nicht da oben. Man will ihn nicht da oben, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Du gibst ihm einen Fight, wo man danach sagen kann, ja, jetzt bist du ready für die Top 5. Dann bist du ready für die Top 3. Und oh, du bist schon 40 Jahre alt. Ach, das tut mir aber leid. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, warum man ihm hier einen Kampf gegen Calvin Kattar gibt. So richtig catcht mich das nicht. Ich kann es halt auch nicht nachvollziehen. Ne? Da ist ein Ex-Champion und er ist ja wirklich ein guter. Wir dürfen uns jetzt auch nicht nur auf die letzten Titelfights von ihm konzentrieren, sondern auch im Vorfeld hat er wirklich geile Kämpfe gemacht. Das muss man ihm überlassen.
Ja, Schauspielern kann er auch noch, ja. Ja.
Das ist Hollywood-Talent, kommt noch hinzu.
Roadhouse.
Ich mag ihn auch nicht. Ich bin kein Aljamain Sterling-Fan. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass Cejudo gewinnt. Ich habe mich auch gefreut, als Sean O'Malley gewonnen hat. Aber am Ende des Tages will ich ihm ja nichts Schlechtes, um Gottes Willen. Schwierig nachzuvollziehen, warum man so einen Kampf bekommt. Keine Ahnung.
In meinen Augen ist das ganz klar, also fuck you, ja, das ist so ein fuck you, Sterling, wir wollen dich nicht in der Top 5. Ich weiß, kann natürlich sein, dass Dana White auf gar keinen Fall nachtragend ist und auf gar keinen Fall Dinge persönlich nimmt oder so. Vielleicht hat er auch einfach ein persönliches Problem mit dem Matchmaker, das weißt du nicht. Vielleicht, okay, sagt man hier wohlwollend, komm, wir geben dir einen machbaren Gegner. Kann natürlich sein. Vielleicht will man Sterling, vielleicht denkt sich die UFC, guck mal, wie gut wir zu Sterling sind. Jetzt Calvin Cater, das ist ja nicht mal der Underdog, ist ja das Verrückte.
Ist auch komisch, oder?
Calvin Cater ist nicht der Underdog?
Wie, ist nicht der Underdog?
Nee.
Ja, die Wettquoten muss man ja nicht immer verstehen, ne?
Naja, es ist irgendwie sind beide der Favorit, minus 108 und minus 112. Das ist, beide haben ungefähr die gleiche Quote, aber beide sind nicht Underdogs, wenn man es so nehmen will. Ja, ist schwierig. Wir dürfen Calvin Cater jetzt natürlich auch nicht abschreiben. Wir sehen bei Cater einfach nur den Kontext, was zuletzt da war. Und das waren dann halt zwei Niederlagen. Ja, nee.
Also, und die Mitte 30 hat er auch schon überschritten, ne?
Ja, ich... Wie gesagt, vielleicht denke ich UFC, die tun Sterling was Gutes, dann sehe ich das falsch. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ein super tougher Test wird. Klar, neue Gewichtsklasse und Co., aber ja, jetzt mal ehrlich, Mats, jetzt hier, guck mal, jetzt stell dir mal vor, du hättest hier Alex Volkanovski. Stell dir vor, der wäre nicht von Makhachev ausgenockt worden, sondern der wäre nur von Ilya Topuria ausgenockt worden. Ne? Jetzt stell dir vor, jetzt kommt die UFC hin und sagt, oh, Volkanovski, du hast deinen Titel immer erfolgreich verteidigt, du hast dein Gewicht immer geschafft, du willst hoch ins Lightweight, kein Problem, wir geben dir Benil Dariush. Wobei selbst Benil Dariush war halt jetzt auch nicht so lange weg, ja. Wir geben dir Rafael Fiziev, aber Fiziev hat nicht zwei Niederlagen in Folge. Ich find die Situation so komisch. Ich finde, Sterling bekommt nicht die Blumen, die er sich eigentlich verdient hätte. Und das finde ich ein bisschen schade.
Ja, aber anscheinend wertet man seine Kämpfe, die er jetzt in der Vergangenheit gemacht hat, nicht so hoch. Irgendwem ist er da auf die Füße getreten, wie du schon gesagt hast. Irgendwo stimmt da was nicht. Aber egal, er wird den Kampf machen müssen. Ich bin gespannt, wie Calvin Cater zurückkommt. Ich denke, Sterling kann nur verlieren, wenn er das auf die leichte Schulter nimmt. Ansonsten ist es ein sicheres Ding für ihn.
Ja. Ja. Gut, und dann sind wir auch schon beim Prelim Main Event. Jiří Prochazka versus Alex Rakic ist das Featured Prelim of the Night. Ich glaube, so nennt man das, Featured Prelim. Das ist der letzte Fight vor dem Start der Main Card. Und Favorit aktuell ist tatsächlich Alex Rakic. Jiří Prochazka ist der Underdog in diesem Fight. Und ich bin erstens von diesem Fakt überrascht.
Ich nicht.
Hast du aber schon, also Prochazka gegen Pereira hast du aber gesehen, oder?
Natürlich habe ich den gesehen. Ja. Aber das war ja zu erwarten, dass das Ding so oder so ausgeht. Bei Jiri weiß man ja, der geht all in, immer ein hohes Risiko. Seine Fäuste schützt er mit seinem Kopf. Da besteht immer ein Risiko, wenn der gegen Pereira kämpft, dass er da K.O. geht. Aber trotzdem ist er ein gefährlicher, starker Fighter. Und wir dürfen nicht vergessen, Alexander Rakic hat jetzt 2 Jahre lang Auszeit gehabt. Er hat 2 Jahre nicht gekämpft. Davor war es gegen Jan Blachowicz, das war ein guter Kampf, aber dann kam die Knieverletzung. Und davor, auch schon wieder ein Jahr her, gegen Thiago Santos. Das heißt, der hat vor 3 Jahren gegen Thiago Santos gekämpft, der da auch schon nicht mehr auf dem High Level war. Das wird schwierig für Rakic, der natürlich Wahnsinnskämpfer ist, ein Riesentalent ist, wo man schon in der Vergangenheit drüber gesprochen hat, der könnte mal Champion werden. Aber ja, er hat halt jetzt in den letzten Kampf, praktisch den letzten kompletten Kampf vor 3 Jahren gehabt. Und hat da mit einer Decision gegen Thiago Santos gewonnen. Deswegen verwundert es mich nicht, dass man sich jetzt sagt, komm her, wir gucken erstmal, wie der zurückkommt.
Aber er ist doch der Favorit. Aber er ist der Favorit. Ich habe doch gesagt, Kwarzka ist der Underdog. Ja, ja.
Ach, Quatsch.
Ja, deshalb war ich gerade verwundert, warum du sagst, das wundert dich nicht.
Entschuldigung, da habe ich dich falsch verstanden.
Okay, vielleicht habe ich gerade auch selber.
Rakic ist Favorit?
Ja, laut UFC-Webseite ist Rakic minus 130. Kwarzka ist plus 110. Minus bedeutet Favorit, plus bedeutet Underdog, ja.
Boah, krasse Nummer. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also, Rakic, ganz klar für mich hier der Underdog. Er hat den letzten richtigen Fight vor über 3 Jahren gehabt.
Ja, aber die letzte richtige Vorbereitung hatte er vor. Na ja, gut, vor zwei Jahren. Ja. Ja. Aber ist es bei Jiří Procházka anders? Procházka hatte den letzten richtigen Fight. Ja, gut, der hatte dauernd nur richtige Fights. Der hatte aber, also das wusste ich. Das kommt direkt aus der UFC. Der hatte die schlimmste Schulterverletzung, die Ärzte je gesehen haben. Auf einmal hatte er keine Naht an der Schulter. Weißt du noch, wir haben unsere Aluhüte ausgepackt.
Und ja, ne, ich habe dir gesagt, ich habe im Vorfeld mit Kumpels telefoniert, die Ärzte sind, und habe die gefragt, ja, schlimmste Schulterverletzung, was ist da kaputt? Kann man das alles durch die Achsel operieren? Die haben mir gesagt, nee, das kann man nicht durch die Achsel operieren, wenn die Schulter das und das kaputt ist, wenn das eine richtig schlimme Verletzung ist. Und deswegen habe ich damals zu dir gesagt, komisch, ich hätte da jetzt mit einer größeren Narbe gerechnet oder so, wo die erzählt haben, schlimmste Schulterverletzung oder sonst irgendwas.
Hast du nicht sogar von einem Doktor seine Sprachnachricht abgespielt hier im Podcast, glaube ich?
Richtig, ne? Ja, ja. Richtig, genau.
Ja.
Damit du mir auch Glauben schenkst, dass ich mich wirklich erkundigt habe.
Matze, wirklich, Matze, ich glaube doch alles, was du sagst.
So ernst nehme ich unseren Podcast. Ich nehme das hier nicht auf die leichte Schulter.
Ja.
Ich bin hier komplett engagiert bei unserer Arbeit.
Ja, siehst du? Ja, nee, also.
Und bei dem Dopingtester werde ich mich auch nochmal erkundigen, das sage ich dir.
Ja, ich meine, kannst du dir mal fragen, ob, vielleicht haben die ja auch Vorgaben. Vielleicht ist es ja nicht der Dopingtester, der sagt, du, ich stehe auch gerne morgens um 4 auf. Vielleicht hat der selber auch keinen Bock drauf, aber die Behörde sagt ihm, du, Hans, du musst jetzt morgen um 4 klingelst du bei John Jones.
Ich werde das abchecken. Ja. Wie gesagt, das Thema interessiert mich. Ja, aber kommen wir zurück. Ja, Jiří Procházka, da hast du dich vollkommen recht, der hatte auch eine schwere Verletzung, eine Schulterverletzung. Aber so eine Kniegeschichte, wie Rakic hatte, Kreuzbandriss, ja, das dauert schon seine Zeit. Und er hat jetzt meiner Meinung nach einen schweren Comeback-Kampf, genauso wie Jiří den hatte gegen Alex Pereira. Ich finde, das ist ein richtig geiler Fight auf allerhöchstem Niveau. Und ich hoffe, ich wünsche mir, dass beide Kämpfer absolut gesund sind, dass sich da keiner verletzt und dass beide da in Topform gegeneinander antreten. Wenn das der Fall sein sollte, dann gibt das eine richtige Schlacht.
Oh ja. Also, man hat die Angst, vor allem auch, wenn man weiß, das sind zwei, die kommen halt jetzt eben aus einer Verletzung zurück. Und ich hoffe vor allem auch bei Rakic, weil der ist eigentlich wirklich für Großes bestimmt, ja. Guck mal, wen der alles besiegt hat. Das ist ja Wahnsinn, wie erfolgreich der war. Und vor allem Sieg gegen Anthony Smith, das bedeutet mir viel, ja, dass er jemand Anthony Smith gezeigt hat. Nee. Ja, ich weiß noch, damals 2019, ist auch schon 5 Jahre her, dieser High-Kick-Knockout gegen Jimmy Manuwa. Und dann zu sehen, wie erfolgreich er war gegen Smith, ja, gegen Thiago Santos, Wahnsinn. Und dann leider diese Niederlage gegen Blachowicz. Ich muss aber ehrlich sagen, ich persönlich glaube, ich ganz persönlich, ganz neutral, wenn wir jetzt ganz neutral über den Sport sprechen, ich glaube, Prochazka gewinnt. Ich habe damals vor 2 Jahren hatte ich Blachowicz schon ins Rennen geschickt gegen Rakic. Ich dachte damals schon, Blachowicz würde gewinnen. Und die Umstände haben sich ja nicht gerade gebessert, sondern er hatte seitdem keinen Fight. Und währenddessen hatte Jiří Prochazka einen Titelkampf, hatte Jiří Prochazka, gut, wenn auch nur bis zur 2. Runde, aber Prochazka hatte schon mal ein volles Trainingscamp, Prochazka hatte schon mal eine Fight Week, Prochazka hatte schon mal den ganzen Trubel drumherum, Prochazka hatte alles schon. Ich würde mir wünschen, dass Rakic hier erfolgreich zurückkommt, aber ich glaube, Prochazka ist einfach, ich glaube einfach, dass Prochazka nochmal Champion wird, ja. Das habe ich nach dem Pereira-Fight gesagt. Ich hab nach dem Pereira-Fight habe ich auch im Podcast hier drüber gesprochen und entweder hier im Podcast oder ich habe es im YouTube-Video gesagt. Ich denke, Prochazka wird safe nochmal Champion. Und das ist halt so, wie ich Prochazka sehe. Was denkst du, Matze?
Ja, unrealistisch ist es nicht. Aber wir haben hier halt eine verrückte Gewichtsklasse. Halb Schwergewicht. Alex Pereira, der uns natürlich beide immer wieder begeistert und der hier Champion ist. Und dann haben wir halt Kämpfer, wo ich nicht weiß, auf welchem Level sind die wieder. Jamal Hill, Achillessehne kaputt. Dann Jiří Prochazka, Schulter kaputt gewesen. Schlimmste Schulterverletzung ever. Jan Blachowicz, jetzt auch operiert worden, auch, glaube ich, Schulterprobleme. Auch nicht mehr der Jüngste. Kommt der nochmal zurück? Polish Power, ich weiß es nicht. Alexander Rakic, wie wird er zurückkommen? Kreuzbandriss, auch schwere Verletzung. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Gewichtsklasse vielleicht doch irgendwann nochmal von Ankalaev und Khalil Rountree, den habe ich ja immer noch auf dem Schirm, so als Geheimtipp. Khalil
Rountree Junior, ehrlich.
Ohne Scheiß, ja. Ich habe den, das ist mein Geheimtipp, oder kommen wir irgendwann anders mal zu. Und dann halt gucken, was aus Ankalaev wird, der ist ja auch noch nicht abzuschreiben. Und was die Verletzten jetzt machen, das wird sich halt jetzt am Wochenende zeigen, denke ich. Also hier haben wir eine Weichenstellung. Hier haben wir wirklich jetzt in der Gewichtsklasse ja die Top-Leute am Start, mit Ausnahme von Ankalaev. Blachowicz, keine Ahnung, wann der wieder fit ist nach seiner Verletzung. Aber Rakic, Prochazka, Jamal Hill, ich bin gespannt, wer von den dreien am besten abliefert. Bin echt gespannt. Also ich gehe auch fast hier mit Prochazka.
Ja, das ist...
Obwohl ich eigentlich irgendwas gegen dich sagen möchte, aber ich habe Rakic jetzt aber auch so lange nicht gesehen. Und Jiri sah ja auch nicht so schlecht aus gegen Alex Pereira. Er hat durchaus seine Momente gehabt.
Ja.
Also da gab es schon die ein oder andere gute Aktion, wo er Pereira auch gut getroffen hat.
Ohne Zweifel.
Deswegen würde ich hier mit Jiri gehen. Und für Alexander ist natürlich nach so einer langen Pause ein brutaler Einstieg. Auf der anderen Seite, er ist so weit oben in der Rangliste, egal gegen wen er jetzt gekommen wäre. Will er nach hinten fighten, hat er wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Also muss er nach seiner Verletzung sich dieser großen Herausforderung stellen. Und ich glaube, da wäre jeder in den Top 5 eine große Herausforderung gewesen. Auch gegen Ankalaev wäre das nach 2 Jahren Pause kein Zuckerschlecken gewesen. Und auch gegen Jamal Hill wahrscheinlich nicht. Wobei, da wäre es vielleicht noch etwas einfacher gewesen. Der war ja auch lange verletzt. Aber der kämpfte nur um Titel. Nun ist es mal so. Also musste Rakic jetzt einfach all in gehen und diesen Top-Fight annehmen. Wobei natürlich das auch die Chance der Kampf seines Lebens ist. Wenn er das Ding gewinnt, dann könnte der nächste Kampf dann ein Titelfight sein.
Müsste auch, wenn wir ehrlich sind.
Ja, wir wissen nicht, wie die Geschichte Pereira-Hill ausgeht. Vielleicht macht man dann da einen Rückkampf oder dies, das, Ananas. Ich weiß es nicht. Da müssen wir es mal. Aber im Normalfall, wenn er das Ding gewinnt, dann wird er nach vorne kommen auf 2. Und wenn, nehmen wir an, Jamal Hill verliert, dann wäre er der Nächste, der um Titel kämpft, ganz klar. Also ja, ganz wichtiger Kampf für ihn, spannender Kampf, ein riesen Comeback und es wäre natürlich eine riesen Nummer, wenn er das Ding gewinnt.
Ich sag's dir, Matze, das wird Ärger geben. Denn ich erzähle dir ja immer, aus welchen Ländern unsere Zuhörer kommen. 88% sind aus Deutschland. 4% sind aus Österreich. Und von diesen 4% sind 62% aus Wien. Ja.
Oh, die werden jetzt alle
das heißt,
auf uns schimpfen.
Matze, du hast
die
jetzt
werden jetzt
hier
alle auf uns schimpfen.
62% von 4% hast du jetzt gegen uns gebracht.
Ja. Naja, ich hab ja nicht gesagt, dass ich.
Jetzt vorbei. Ich glaube, die sitzen schon im Auto.
Oh, ja. Shit, ja. Aber das wird echt schwer gegen Jiri. Also für mich, wie gesagt, das wäre eine kleine Überraschung, wenn er Jiri schlägt. Eine kleine, keine große, weil er hat Riesenpotenzial. Aber das hätte ja ein Titelfight sein können.
Hm? Wird es bestimmt nochmal sein. Ich glaube,
war ja Champion. Hm? Und wie viel hat da gefehlt? Nehmen wir mal an, Rakic hätte gegen Blachowicz gewonnen, hätte nicht diese blöde Knieverletzung gehabt und sah ja danach aus, als würde er den Kampf gewinnen. Wobei man
jetzt wird sehr fantasievoll. Wenn beide sich nicht verletzt hätten und der Jupiter und Sonnenfinsternis, jetzt wird es natürlich. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir, genau mit dieser Argumentation gehe ich beruhigt schlafen, weil ich weiß, genau mit der gleichen Argumentation sehen wir McGregor gegen Makhachev. Aber wenn der und dann passiert das und dann der und dann Call-out und dann.
Na, bin ich mit Rakic schon eher dran als du mit deinen McGregor-Fantasien.
Ja, die habe ich. Ganz kurz noch zum Schluss, Justin Gaethje. Weißt du, was mich richtig aufgeregt hat, was der gesagt hat?
Nee, aber deswegen will ich es ja jetzt hören, weil ich es bis Freitag nicht abwarten kann.
Endlich hat es sich gelohnt, bis zum Schluss dran zu kommen. Justin Gaethje hat gesagt, und das finde ich ja so dreist. In seinen Augen ist es ganz klar, wie es ablaufen sollte im UFC Lightweight. Und zwar muss es eigentlich so sein, dass der Sieger aus Oliveira vs. Tsarukyan, der soll tatsächlich seinen Titelkampf bekommen. Ja? Der Sieger aus Oliveira vs. Tsarukyan, der sollte im Juni gegen Charles Oliveira kämpfen und er kämpft dann im November gegen den Sieger aus dem Kampf. Der Sieger sollte gegen Islam Makhachev kämpfen im Juni und er kämpft dann gegen den Sieger aus dem Fight im November in New York im Madison Square Garden. Weißt du, warum mich das so aufregt? Weil das so eine Selbstverständlichkeit darstellt.
Dass er gegen Max Holloway gewinnt.
Nee, nicht mal das, sondern das sowieso. Aber das ist ja auch klar. Keiner denkt ja, dass er selber verlieren wird. Eben. Sondern dieses, ich bekomme 3 Monate Trainingscamp, aber die anderen, die bekommen nur 2 Monate, nicht mal 2 Monate, wenn die jetzt im Juni gegeneinander. Ich denke mir, wenn er der BMF ist, wieso sagt er denn nicht, dass er im Juni kämpft, sondern die anderen sollen vor. Das finde ich einfach so ein bisschen super weird. Der BMF, ich kämpfe gegen jeden. Ich nehme egal wen. Deshalb, Oliveira, kämpf du im Juni. Ich bin im November dran. Hä? Das war für mich einfach so eine bisschen dumme Aussage. Aber gut.
Ja, apropos dumme Aussage. Ich denke, Justin Gaethje ist vom Typ jemand, der relativ einfach ist, sagen wir mal so.
Glaubst du, der ist so. Ich glaube gar nicht. Glaubst du, das ist so ein bisschen
einfach. Einfacher, gerader Typ, der aber einfach ist. Wenn ich so seine Post-Fight-Interviews höre oder so, einfach strukturiert.
Sag mal nichts hier gegen unseren Halbdeutschen jetzt, ne?
Was ja nichts Schlimmes ist, ich bin ja Justin Gaethje-Fan. Ich habe mir jetzt im Vorfeld vor unserem Podcast ein paar Kämpfe von ihm angeschaut. Also es gibt ja keinen schlechten Justin Gaethje-Kampf.
Nee, ich find's aber immer so kurios. Ich find's amüsant, wie du immer sagst, ich bin ja Fan von Kämpfer XY, weil wenn du so anfängst, dann weiß man, jetzt kommt auf jeden Fall Hate gegen Kämpfer XY, ja.
Ja, das ist
ich bin ja Justin Gaethje-Fan.
Ich kenne ihn doch nicht persönlich. Ich kann doch nur die Bruchstücke aufnehmen aus Instagram und YouTube. Ich habe jetzt ein bisschen was auf YouTube von ihm angeschaut. Da war es jetzt okay. Da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, als wäre er doof. Was mich halt immer nervös macht, ist, wenn er seinen Rückwärtssalto vom Käfigring macht.
Ja, was mich immer nervös macht, ist, wenn er zum Käfig läuft. Sein Blick sieht mir einfach immer so ein bisschen... Weißt du, ich hatte das vor 3 Jahren im Podcast schon gesagt, dass ich immer das Gefühl habe, Justin Gaethje hat schon so leichte Tendenzen zu CTE. Aber im Fight an sich ist das dann weg. Gaethje ist einfach ein skurriler Dude. Ist ein geiler Typ, gar keine Frage. Justin Gaethje ist der BMF. Der ist auf jeden Fall noch, zumindest bis Samstag noch ist in meinen Augen. Und dann werdet ihr gucken, was passiert. Das wollen wir aber erst am Freitag
besprechen, Matze. Ist definitiv einer meiner Lieblingsfighter.
Jo, dann würde ich sagen, war's das mit dieser Episode. UFC 300 Fight Week ist im vollen Gange. Freitag kommt die 2. Episode, das heißt nach der Pressekonferenz. Also nicht direkt nach der Pressekonferenz, sondern am Tag danach. Mit allen Ereignissen. Die Pressekonferenz seht ihr Donnerstag um 23 Uhr live auf YouTube. Und dann würde ich sagen, gehört das Schlusswort dir, Matze.
Ja, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen beim Schlusswort, denn es dauert ja gar nicht so lange, dann hört ihr uns wieder. Ich freue mich jedenfalls drauf, wenn wir die Maincard besprechen. Ich bin gespannt, ob da noch irgendwas passiert diese Woche. Ich hoffe natürlich, dass kein Kämpfer ausfällt, dass sich noch einer in letzter Sekunde irgendwas bricht, sich eine Platzwunde holt, Hämorrhoiden bekommt oder das Gewicht nicht schafft oder weiß der Teufel was. Ich hoffe, dass alle Kämpfe so stattfinden, wie sie auf der Karte stehen. Und dann wird das ein richtig geiler Event. Also ich freue mich auf Freitag, wenn wir die restlichen Fights besprechen. Da gibt es mit Sicherheit noch das eine oder andere sehr spannende Thema, welches wir anschneiden werden. Wir werden unseren Fantasien freien Lauf lassen. Und ihr müsst natürlich unbedingt dann am Freitag auch am Start sein. UFC 300, ich denke, der Event hat es verdient, dass wir da über unseren Schatten springen und zum ersten Mal in der Laufbahn, in der Geschichte des Runde 5 Podcasts, zwei Folgen in einer Woche aufnehmen. Krass, oder?
Ja, zumal, also, man muss natürlich sagen, wir bekommen kein Geld pro Episode, ja, weil das, nein. Man könnte jetzt natürlich denken, ja, das machen die, weil die kriegen jetzt.
Also ganz, ganz ehrlich an alle, die da draußen sitzen und uns zuhören, wir haben noch nicht einen Cent mit diesem Podcast verdient.
Ja, wir haben Ausgaben, weißt du das eigentlich? Ich hab die Ausgaben, ja, aber ich kann sie stemmen. Wenn ich ein Video mehr mache über McGregor, dann kann ich die alleine.
Ja, du mit deinem McGregor, du gehst mir schön auf die Eier mit deinem McGregor.
Du Matze, ich bin nicht der mit der Tasse.
Ja, die Tasse ist immer noch kaputt. Ja. Die wird erst wieder repariert, wenn er kämpft und gewinnt.
Ja, das ist toll, toll. Schade, ja. Es war eine schöne Tasse, aber leider wird sie wohl die wieder zum Einsatz kommen. Gut, Matze.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, Carsten. Und ja, ich freue mich auf Freitag. Bis dahin und ihr müsst unbedingt natürlich einschalten. Dankeschön, ciao.